Korte und Rink. Politik, die bewegt.
Ein neuer Montag und heute fest versprochen tatsächlich die letzte Folge unseres VM-Podcasts Korte und Rink vor der Sommerpause. Deswegen bedanke ich mich und freue mich recht herzlich nochmal auf unseren Wortgewandten, um zu dem Schwerpunkt unserer heutigen Folge zu kommen, den Professor Dr. Karl Rudolf Korte oder wie gute Bekannte, wie ich ihn nenne, Mozart.
Aber das Mozart assoziieren natürlich viele mit Musik. Und bei mir ist es ja eher die Sympathie für Mozart-Kugeln und für Mozart-Eis. Ne? Das weiß ja nur der Dauerhörer, die können sich daraus etwas ableiten. Die anderen bringen sie in ihrer typischen Art auf eine falsche Fährte. Ne? Das ist so dieser kleine Hauch von Demagogie, den auch Chefredakteure umgeben.
Und sie tragen den Teil dazu bei, die Leute auf eine falsche Fährte zu leiten, weil man ihnen nämlich von ihrer Figur her nicht ansieht, dass sie eine Schwäche für Mozart, also Mozartkugeln haben.
Ja, wenn man parallel ein bisschen Sport macht, geht das. Und es ist ja nicht so eine ganze Schachtel gleich leer, ne? Aber
ja, sagen Sie jetzt.
Kaffee, eine schöne Mozartkugel ist was Wunderbares.
Nur eine?
Ja, zu einer Tasse Kaffee kann man auch eine schöne Mozartkugel. Es muss ja nicht 10 essen.
Ich wusste gar nicht, dass Sie so ein genügsamer Mensch sind, Herr Korte.
Doch, bin ich, durch und durch. Aber ist klar, in ihrer Welt kommt Genügsamkeit nicht vor.
Da geht unter einer Packung nichts, deswegen
habe ich ja,
das aber einfach, auch als jeder Korte.
Das ist die Fülle in allem, das ist klar. Das bringt einfach so ein Chefposten auch mit sich, ne? Dass sie maßlos sein können, weil sie einfach über unendliche Ressourcen als Chefredakteur verfügen.
Ich würde eher sagen, ich führe ein sehr ausgefülltes Leben.
Ja, das ist jetzt eine sehr puritanische Antwort.
Herr Korte, ich habe mir für unsere letzte Folge vor der Sommerpause etwas Spezielles überlegt, habe ich ja auch schon angekündigt. Und zwar drehen wir heute den Spieß um. Die Prüfungssituation fällt einmal Ihnen ein Heim als Prüfling. Und zwar hat unser lieber Mike Dornhöfer sich mal in die Archivtruhe unseres Podcasts begeben. Und wofür Sie ja tatsächlich bundesweit bekannt sind, sind Ihre Wortschöpfungen. Wo, glaube ich, viele Leute sich die Frage stellen, die Sie jetzt auch gerne aufklären können, ist das immer spontan? Ist das vorbereitet? Fällt Ihnen das beim Gassigehen mit Franz und Kafka ein, unter der Dusche?
Das provoziert das Gespräch.
Ich?
Ja, Sie sind natürlich ein Provokateur. Und ja, das sind so Denkwenden, die man entwickelt aus der Situation heraus. Aber ich gebe zu, ich lese natürlich auch sehr unterschiedliche Quellen. Also ich liebe beispielsweise, weil ich auch Germanist bin, Romane zu lesen. Und die Sprachwachheit entwickelt sich natürlich über literarische Texte. Und man wird dann animiert, auch solche Perspektiven mit einzubringen. Ich glaube, das ist der wichtigste Hintergrund. Aber es ist nicht so, dass ich da irgendwie diese Worte jetzt irgendwelche dazu, wir versuchen zusammen zu googeln oder mir die Aufschreibung sagen, das muss ich heute dem Chefredakteur sagen, das ist nicht so.
Die Idee wäre ja jetzt, ich sag Ihnen das Wort und wir versuchen, also Sie versuchen zu erinnern, in welchem Kontext Sie das gefunden haben oder geschöpft.
Oh je.
Und daran sehen wir ja natürlich auch, was wir in den vergangenen Dreivierteljahr über 40 Folgen schon miteinander alles diskutiert haben.
Ja, aber das ist ja dann kontextlos. Wie soll ich mich daran erinnern ohne den Kontext?
Herr Korte, ja. Wer von uns ist Professor Doktor? Ja. Fangen wir doch mal leicht an. Das kriegen Sie bestimmt hin, die Merkel-Lücke.
Ja, das kriege ich hin, weil ich mich nach wie vor frage, wer die gefüllt hat bei der Bundestagswahl. Das ist nämlich, das ist vom Elektorat her sehr schwer herauszubekommen. Das Vorhaben, die Merkel-Lücke zu füllen, war von Habeck vorgegeben. Ne? Als Person die progressive Mitte abzuholen, das war damals damit gemeint. Bis dahin, was ich dann irgendwann mal rausbekam, dass er die gleiche Wahlkampfagentur wie Merkel zuletzt bei ihrem letzten Wahlkampf auch beauftragt hatte für die Grünen, das zu machen. Also mehr Merkel konnte man gar nicht sein.
Sie sahen darin ja damals auch, wenn ich mich recht erinnere, ein gewisses Potenzial. Vor der Wahl haben wir darüber gesprochen, wenn die Grünen und Habeck als Person es schaffen, in dieses Wählerpotenzial zu stoßen, wäre ja ein gewisses hätte es was gegeben, was man hätte abschöpfen können, hat ja nicht in dem Maße funktioniert.
Und es gab auch Millionen auf der Straße nach diesem Remigrationsthematik. Überraschend, Millionen wirklich auf den Straßen. Es gab also so eine aufbruchsbereite politische Mitte. Und da frage ich mich mal, wo die hin ist, wer die jetzt gewählt hat. Klar, die Mitte hat immer noch dominiert. Die kann mit relativer Leichtigkeit auch eine Mehrheit organisieren im Bundestag, was uns von anderen Ländern unterscheidet. Aber trotzdem hat sich diese progressive Mitte schon in sehr vielen Lagern zerbröselt aufgeteilt, ist mein Eindruck. Aber dem muss man nochmal nachgehen. Aber deswegen denke ich über den Begriff gerade nochmal nach. Gerade wird Merz auch wieder mit Merkel verglichen, ne, im Blick auf jetzt mitzutragen, die Verfassungsrichterin von der SPD, das hätte ja Merkel genauso passieren können. Also nicht der Vorgang der Abstimmung, das nicht, aber eine eher linkere auch mitzutragen.
Also ist aber vielleicht im Nachhinein die Merkel-Lücke für eine sich immer mehr fragmentierendes Wählerverhalten gar nicht so groß gewesen, als eine Partei oder eine Person diese zu erreichen, weil es eben etwas zerbröselt oder der Türspalt ein bisschen zugegangen ist.
Ja, und noch flüchtiger, noch schwerer.
Das heißt, das Tempo auf dem Wählermarkt ist größer geworden. Ja. Und das Angebot haben wir schon drüber gesprochen, auf Ihrem Wochenmarkt. Was macht eigentlich die Fortschreibung Ihres Buchs?
Die läuft gut. Und jetzt gab es ja wieder einen Kapiteleintrag praktisch mit der Richterwahl. Fairerweise muss man ja ein halbes Jahr mal so eine Regierung arbeiten lassen, um das dann einzuordnen. Aber das waren jetzt schon markante Startpunkte dieser Merz-Klingbeil-Regierung, die einen besonderen Sound offenbar kreieren.
Kommen wir zwei auch dran vor?
Wir zwei.
Das wäre doch mal was.
Nein, ich komme vor als Autor natürlich, aber das stimmt. Ich müsste vielleicht nochmal ein Unterkapitel für den Chefredakteur.
Ja, also wenn nur mit Ihnen gemeinsam. Herr Korte, wir bleiben bei den Grünen, die Robertisierung.
Ach so, ja. Ja, gut, das ist naheliegend. Da kann ich mich dran erinnern. Nicht wann, aber die Robertisierung der Grünen war schon eindrucksvoll zu sehen, ausgehend von dem Wiesbadener Parteitag nach der Ampel aus wirkten sie an sich selbst berauscht, die Grünen, und alle ausgerichtet auf Habeck, der viel vorgeben konnte, inhaltlicher Art, was er machen wollte und sich mit sich selbst auch sehr einig und zufrieden zeigte und auch diese neue Wahlkampfkonstellation im in den Küchen aufzutauchen, praktisch aus dem Heizungskeller aufzusteigen und dann in die Küche rein zu können, das war beseelt mit sich selbst und das hat auch viel erstmal zur Mobilisierung beigetragen. Das haben die Grünen dann leider aus Sicht der Grünen nicht durchhalten können, sonst hätten sie mehr Prozentpunkte bekommen.
Daran hätte ich jetzt angeknüpft und gefragt, war das Beschäftigen oder das nach vorne blicken und ja fast schon das euphorische Rauschen, wie Sie es nennen, des Parteitages, an den ich mich auch noch erinnern kann, nach dem Ampel aus, also gar nicht viel zurückblicken, sondern nach vorne blicken und konstruktiv sein, den Menschen eine Perspektive geben. War das oder bleibt das der richtige Ansatz? Und hätten Sie aber irgendwann einen Umschwung einleiten müssen oder mehr Ernsthaftigkeit oder irgendwas anders machen müssen? Weil das Ergebnis gab Ihnen ja nicht recht. Also es hat ja in den Wählergruppen nicht verfangen.
Ich meine, bundespolitisch bei den Wahlen ist es ein sehr gutes Ergebnis, was die Grünen insgesamt geholt haben. Aber die Erwartungshaltung war eine andere, weil er über das Klimathema hinaus natürlich bündnisfähig andere Themen mitpräsentieren wollte, auch als Person einer breiten bürgerlichen Mitte. Und das ist nicht gelungen. Es ist letztlich, sind sie in die Superdefensive gedrängt worden aus dieser Transformationsfrust heraus. Niemand wollte das Wort mehr hören, mit Klimaschutz auch möglichst nichts mehr zu tun haben. Und das ist so, da sind die Grünen so dermaßen in eine Defensive gekommen, dass Habeck eigentlich dem am Ende wenig entgegensetzen konnte.
Sie haben mal einen Politiker als eine Eigenschaft des Politikers als aggressives Schweigen bezeichnet.
Ja, den gibt's ja immer noch, das stimmt. Gerade überlegt. Ja, das ist der gelernte Hanseat, ne? Das ist schon nach wie vor, hat mich Scholz auch bei dem letzten Bundesparteitag der SPD in Berlin auch irritiert. Diese Ich-Bezogenheit, das darf man mal haben, aber nicht am Ende, wenn man doch maßgeblich mit Kanzler Malus gezeichnet geradezu dafür verantwortlich war, dass die SPD das schlechteste Ergebnis seit 100 Jahren bekommen hat. Dass sich dann vorne hinzustellen und nicht sich selbst auch mal zu kritisieren, das war maßlos. Und jetzt hat er ja mal gesprochen, aber dass er seinen Erklärgeiz irgendwann abgelegt hätte, war nicht mehr zu erwarten. Er war von sich zu sehr selbst überzeugt und konnte dann auch die Kräfte nicht mehr so binden, dass er irgendwie so eine Ampelkonstellation weiterführen kann. Denn am Ende hat ja nur ein halbes Jahr gefehlt. Eigentlich hat gar nicht viel Zeit gefehlt. Ne?
Kommen wir zum nächsten. Den haben wir eben schon kurz erwähnt, ein Sehnsuchtskonservativer.
Ah, das ist der jetzige Bundeskanzler.
Richtig.
War er für viele, ne? Sehnsuchtskonservativer.
War oder ist?
Vor einigen Jahren hatte man auch den Eindruck, in Berlin, wenn der da mal rumlief, dass die Leute, wenn sie ihn berühren wollten, wie so eine Heiligsprechung, das war was ganz Besonderes. Er hatte eine besondere Aura aus der Zeit damals, das, was er konservativ umsetzen will, was ihm auch sofort gelingt, einfach als Gegenpart auch zur progressiven Merkel-Lager. Deshalb war er da als sehnsuchtsvoll. Manche haben auch gesagt, dass er nochmal antritt, ist wie so eine Therapie, persönliche Therapie.
Und eine späte Genugtuung. Also er war ja jetzt 20 Jahre lang auf dem Abstellgleis und kam ja dann mit einem Bildinterview wie Phönix aus der Asche. Mhm. Er merkte, dass Merkel nicht mehr stark genug ist, um ihn zu verhindern. Und dann musste er sich auch noch durch mehrere Wahlen durchbeißen, weil er ja jetzt auch nicht immer mit offenen Armen empfangen worden ist. In dem Zusammenhang haben sie ihn auch mal einen trumpistischen Stil.
Ja, gut, das war der sauerländische Trumpismus. Das finde ich, kann man auch klar analytisch heute noch erkennen. Am ersten Tag meiner Amtszeit werde ich die Richtlinienkompetenz nutzen und eine Anweisung an den Innenminister geben, die Grenzen zu schließen. Der letzte Teil lautet anders. Nicht Grenzen zu schließen, so hat er es ein bisschen anders formuliert, aber in der Konsequenz schon. Ja, das wissen wir. Es ist keine Kanzlerdemokratie, es ist eine Präsidialdemokratie. Das ist mager auf Sauerländisch. Absurd, und es fehlte wirklich nur noch, auch wie er da stand, dass man jetzt Filzstifte erwartet, die er wirft ins Publikum und dann irgendwo Merz schreibt. Das fehlte noch. Und das war unwürdig. Von der Sache her wissen wir am Ende, über 1 Million Wähler sind von der Union zur AfD gewandert, weil das war eine reine Imitation des Themas. Die Flüchtlingsthematik hatte die Union, die hatte schon im Umfragen, ein Kompetenzvorsprung. Sie musste gar nichts tun, um sich kompetent zu arbeiten. Klar hat man jetzt nicht der Union unterstellt, dass das die erste Maßnahme ist, die sie angehen will. Das wollte er damit dokumentieren. Die Serie von Attentaten, die ja den Bundestag praktisch den Winterwahlkampf komplett überschattet haben, haben uns alle in den Bann gezogen und haben das Thema so nach vorne gebracht. Aber es wäre ja gerade die Aufgabe auch von besonnenen Oppositionspolitikern zu gewesen, nicht das AfD-Sprech zu betonen, sondern sich zu mäßigen. Das ist viel wirkungsvoller. Aber ja, das ist ja jetzt nie mehr aufgetaucht. Da ist er ja viel präsidialer, viel staatsmännischer geworden.
Ich finde aber, er hat manchmal so Aussetzer. Also jetzt im Bundestag, als er gesagt hat, ein Einzelner, der sein Klimaverhalten anpasst, wird den Klimawandel nicht aufhalten. So jetzt mal leicht paraphrasiert, das sind so leichte Aussetzer, wo ich mir denke, ja, kannst du denken, ist aber irgendwie in der Außenwirkung schwierig.
Ja, das stimmt.
Die häufig von ihm gehörte Umarmungsdemokratie.
Ja.
Sie sind einfach so ein friedlicher Mensch, oder? Sie brauchen schon Harmonie.
Also Harmonie brauche ich schon, das stimmt. Ich bin jetzt kein auf Polarisierung getrimmter Typ. Und ich versuche mich immer, das versuche ich auch praktisch milde walten zu lassen gegenüber Chefredakteuren. Ich versuche mich in den Chefredakteur hinein zu versetzen, um zu verstehen, dass er manchmal einfach nicht anders argumentieren kann.
Und das ist mir jetzt aber neu, Herr Kort.
Ja, das versuche ich schon. Das ist eine Form von Antizipation, die Sache erleichtert. Ne?
Das ist jetzt aber eine
Frage. Die gar nicht verstehen.
Ne? Das ist jetzt eine Frage des Sender-Empfänger-Modells, weil Sie als Sender empfinden das so, ich als Empfänger empfinde manchmal nicht viel Rücksichtnahme, Herr Korn.
Nicht? Nein. Okay, ja, dann ist es
müssen wir unsere
ausbaufähig.
und unserer Umarmungsdemokratie vielleicht noch arbeiten.
Ja, aber das knüpft natürlich an sauerländischen Trumpismus an. Wir haben viele Vetospieler in der Bundesrepublik zu Recht. Niemand kann durchregieren. Sehen wir jetzt auch bei der Richterwahl, wenn das im Bundestag jetzt zeitlich nicht funktioniert, am Ende wird der Bundesrat übernehmen. Also zwei wichtige Institutionen, die in der doppelten Mehrheit wichtige Entscheidungen bringen. Das kann nicht einer. Und wir brauchen also nicht nur eine Kompromisskultur, wir brauchen eine Kompromisskompetenz, wir brauchen vielleicht auch neue Formate, um Interessengegensätze auszugleichen. All das ist ja in diesen Tagen sehr wichtig, sondern wir müssen erkennen, das ist auch notwendig, weil diese Umarmung eben Teil unseres Regierungssystems ist. Und damit sind wir bisher in Jahrzehnten gut gefahren. Ich weiß ja nicht, Sie haben offenbar einen raueren Stil ja da im VRM. Das ist ja Ihnen sehr fremd, Leute zu umarmen. Sie marschieren wahrscheinlich ja immer pfeifend durch den Flur, bestellen Leute ein, so stelle ich mir das vor. Da gibt es ja auch wenig Konsens, sondern da ist einfach der Chefredakteur sagt, was Sache ist. So wird es ja sein. Deswegen ist Ihnen das fremd, dieser Begriff. Auch die Vorstellung.
Wir sind sehr konsensual unterwegs bei der VRM.
Aha.
Verschwendungsharmonie.
Verschwendungsharmonie. Das habe ich auch gesagt.
Ja.
Aha.
Das Ende der Verschwendungsharmonie. Koalitionsvertrag mit hohem Schuldenpaket trifft auf politische Realität.
Ach, im Blick auf, ja, Schulden, genau. Also wir, diese Wende zum weniger, also mit Verlusten umgehen zu können, ist klar, wenn man weniger hat zu verteilen, wird es schwerer. Und da war die Bundesregierung ja mit ihrem Begrüßungsgeld erfindungsreich, noch mit den Mehrheiten der letzten Legislaturperiode sich selbst viel Geld zu geben, sodass man verschwenderisch umgehen konnte. Und Geld ist eben Schmiermittel, um Konflikte auch auszugleichen. Und das ist mit Geld, mit Verschwendung kann man eben leichter zur Harmonie beitragen. Das ist der Hintergrund.
Wir biegen auf die Zielgeraden ein. Noch zwei, drei habe ich. Der nächste ist, glaube ich, schwierig. Die Schönheit des Machtverzichts.
Ja, ich meine, das ist eine Kunst.
So wie Boris Pistorius, auf den haben sie sich bezogen.
Mhm. Es gibt so eine politische Rationalität des Neins. Ne? Denn wenn man im richtigen Moment Nein sagt, kann sich das eben perspektivisch positiver auswirken. Er hat ja seine Position dadurch nicht geschwächt, sondern er ist weiter als Kandidat im Rennen. Ihm kann man noch weiter alles zutrauen. Das ist durch das Nein ihm damals gelungen. Ne? Das
ist so ein bisschen gemeint. Bei einer schlechten Wahl wäre er ja auch geschwächt gewesen. Die Frage,
was ja, und also das Timing ist ohnehin in der Politik machtpolitisch für alle Konstellationen sehr zentral und da den richtigen Augenblick auch für Abgänge zu finden, ist eine große Kunst.
Ich merke, Herr Koll, also ich habe da unheimlich viel Spaß dran. Ich hätte auch noch wirklich sehr, sehr viele Begriffe, aber ich glaube, Sie kommen langsam ins Schwitzen. Ich habe noch einen inhaltlichen. Biertischfreundschaft.
Eine was?
Eine Biertischfreundschaft.
Das ist auch von mir. Biertischfreundschaft, das weiß ich jetzt nicht mehr, welchem Zusammenhang.
Oh, Klingbeil und Friedrich Merz.
Ach so.
Zusammenfinden müssen als Kanzler und Vizekanzler, aber wahrscheinlich sich deren Miteinander nicht mehr in einer Biertischfreundschaft ausdrücken wird, dass sie 1-17 Bier an einem Tisch zusammentrinken.
Für Wählerinnen und Wähler ist es oft ein Maßstab, mit wem würde ich gerne abends mal ein Bier, ein Wein oder was auch immer trinken. Das spüren wir, ob man das nicht nur als Neugier gegenüber einer Person, sondern ob das was bringen würde. Und da gibt es eben Typen sind distanzierter, mit denen man das nicht so gerne macht. Da macht man erst einen Bogen rum. Aber was Klingbeil und Merz verbinden, sind natürlich Schützenfeste. Ne? Die kommen ja beide aus einer Kultur von Schützenfesten. Damit sind die groß geworden und also da kann ich mir das schon vorstellen, dass die dann auch gemeinsam Bier trinken. Und das ist ja, die trennen ja eine Generation, großer Altersunterschied. Also da etwas Gemeinsames zu finden, ist nicht so einfach. Aber wir haben zumindest den Eindruck, dass sie sich darauf eingelassen haben, dass es funktioniert.
Ich glaube übrigens, dass es auch bei unseren Hörerinnen und Hörern große Sympathien dafür gäbe, mit ihnen und einer Harfe mal am Kamin zu sitzen und ein Glas Wein zu trinken.
Ja, es ist ein sehr schönes Instrument. Ich würde es gerne spielen können, das ist schon klar.
Kommt noch.
Aber bei Ihnen ist ja eher, das waren die Bongos, ne?
Ich bin bei den Bongos, ja.
Ja, ja,
Bongos. Ich halte mich auch für ziemlich begabt bei dem Thema.
Okay, aber ich meine, den Kammerton, wenn, Sie sind ja gerne Dirigent, den Kammerton A, den gibt man weder mit der Harfe an, noch mit den Bongos, ne?
Spricht jetzt für uns beide.
Das ja, ja, das stimmt, aber als hätte ich Ihnen deswegen ein anderes Instrument eher zugetraut, mit dem man diesen Kammerton A dann angibt. Ne? Das wäre eigentlich wahrscheinlich angemessener gewesen, aber weil das dokumentiert jetzt so eine Art gespielter Bescheidenheit, die ist ja, das durchschauen natürlich die Hörerinnen und Hörer.
Die ist nicht gespielt, Herr Korte.
Okay.
Wie bei Ihnen. Herr Korte, noch zwei. Die eine könnte jetzt ein Eigentor für mich werden. Erlebnishandel.
Erlebnishandeln.
Über die Meinung und Einordnung von Chefredakteuren. Haben Sie mir mal zugeschrieben, den Erlebnishandel.
Ja, Sie wollen Klickzahlen, Sie online auftreten, Sie wollen Hörerinnen und Hörer, Sie wollen Abos verkaufen. Da handelt man natürlich gerne auch mit Erlebnissen. Manchmal auch welche, die man dann vielleicht selbst produziert. Ne?
Deswegen ja jede Woche unser Podcast. Und zum Abschluss, Herr Korte, dann haben Sie es in die Sommerpause geschafft. Der Horte.
Nein, das müssen Sie selbst erklären. Das mache ich nicht.
Ich glaube, es ging um die Situation im TV-Duell und die Wirkung von sich gegenüberstehenden Kontrahenten oder Diskutanten und der dominierende große Friedrich Merz und der schlumpfige kleine Olaf Scholz und Sie dann sagten, bei Ihnen wäre das auch schon mal Thema gewesen in einem Studio, wenn Sie hinter einem Pult stellen, man Sie auf einen Hocker stellt, die Mischung aus Hocker und Korte ist der Horte.
Ja, das erklärt es gut und dann, aber das war in der Zeit, in dem ich viele Sendungen mit Stefan Raue gemacht habe, der auch eine sehr große Körperlänge hat. Und nicht immer ist immer man in einem Vollautomatenstudio, bei dem praktisch der Boden immer sich, je nachdem wer Moderator ist, verändert und angepasst wird, sondern man musste dann diese grüne Insel, wie das heißt, mitnehmen. Aber sie haben ihn einfach umfunktioniert, den Horte. Ne? Aber es ist so, es verfängt natürlich nichts wirklich, wenn beides so ungleich von der Größenordnung ist. Und wir haben in dem CDU-Film, in der Dokumentation über den zurückliegenden Wahlkampf ja auch gesehen, da gab es ja so eine Geschichte noch drumherum, ne? Wie er auf mein Studio kam und sah, dass der Pult auch für ihn zu niedrig war, dass er den höher haben wollte. Und dann wurde ja kurz vor der Sendung noch verändert. Aber trotzdem kann ich dem SPD-Lager nur vorwerfen, dass sie da nicht drauf geachtet haben, war nicht gut.
Ich finde auch tatsächlich, dass die Facette, ohne jetzt am Ende abzuschweifen, in dieser ZDF-Doku rund um die CDU gezeigt hat, was dann doch Friedrich Merz für ein relativ kompromissloser und vorausgehender Mensch ist, weil der hat gar nicht viele Zweifel daran gelassen. Ich meine, man weiß bei diesem TV-Duell, worauf es ankommt, nämlich auf jede Kleinigkeit. Und der hat da sehr klare Worte gefunden und die ZDF-Leute und all die Leute sind dann relativ schnell in die Werkstatt gelaufen und haben das angepasst. Das fand ich schon sehr eindrücklich, was er da für einen Ton gefunden hat.
Das stimmt. Also ich nehme an, das ist der Ton, der bei Ihnen ja auch herrscht. Das ist ja bei Ihnen auch so.
Sie müssen
ja auch, Sie werden das alles immer so ausrufen morgens und dann laufen all die Leute und machen das.
Sie haben ja eben schon mal gesagt, Führende brauchen Folgendes. Ich weiß nicht, wenn ich mit dem Ton agieren würde und so führe.
Aber wenn Sie ehrlich sind, frühere Chefredakteure sind ohne das gar nicht vorstellbar. Ne?
Ja.
Das mag vielleicht auch für alte Ordinarien an Universitäten auch so gelten. Das gebe ich gerne zu. Also da hat sich doch so viel fundamental verändert. Ne?
Das stimmt zwischen meinen Vorgängern und mir zumindest, was die Rolle angeht, beziehungsweise die Art, die Unterschiede, obwohl ich das jetzt nicht wertend verstanden haben will, sondern es sind, glaube ich, einfach Unterschiede. Mhm. Herr Korte, Sommerpause.
Ja. Schön.
Vielen Dank für diese Extra-Folge. Ich fand das lustig. Das machen wir jetzt immer mal wieder. Mhm. Ich hatte das Gefühl, ich habe jetzt Ihr Gedächtnis auch noch ein bisschen auf Trab gehalten.
Ja, es zeigt so ein bisschen das ganze Panorama auf, was wir schon hier von uns gegeben haben, was ja gar nicht an uns liegt, sondern an der Realität der Berliner Republik oder auch der Mainzer Republik, was sich dann gerade da tut.
bedanke mich bei Ihnen, Herr Korte, für die letzten über 40 Folgen, die vielen gemeinsamen Momente, die wir natürlich nach dem Sommer fortsetzen werden. Aber jetzt gönnen wir uns erstmal roundabout 4 Wochen eine Auszeit voneinander, zumindest was den Podcast hier angeht. Wir machen weiter am 18. August nach den Sommerferien. Mhm. Ich bedanke mich bei den Hörerinnen und Hörern für das stetige Interesse, für die vielen Nachfragen, die wir auch immer wieder zu diesem Podcast bekommen. Und wünsche Ihnen, Herr Korte, einen schönen Sommer. Sie müssen nicht jeden Tag einen Einblick geben, aber was steht denn an? Viel Urlaub, viel Sonne.
Ja.
Punkt.
Ja, klar. Also Erholung in unterschiedlichen Formaten. So will ich das mal offen lassen.
Und mit der ein oder anderen Mozartkugel.
Ja, das sowieso. Und das ist ja auch, wenn es nicht so heiß ist dann, wenn man in den Bergen ist oder so, dann schmeckt es auch noch besser. Da muss man nicht drauf achten, dass alles so wegschmilzt. Ne? Bei dieser jetzigen Hitze muss man die ja gut lagern, aber man darf sie auch nicht in den Kühlschrank legen, dann sind sie auch kaputt.
Nee, das Kenner unter uns kennen das. Ja. Mhm. Herr Korte, vielen Dank. Wir hören uns wieder, auch an die Hörerinnen und Hörer dort draußen am 18. August. Bis dahin hat sich die Welt garantiert weitergedreht. Ich freue mich darauf und bis dahin auf Wiedersehen.
Ja, ciao.
Korte und Rink ist ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion Dennis Rink, Produktion Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns über Social Media oder per Mail an audio@vrm.de.